Stell dir vor, du müsstest noch einmal ganz neu auf LinkedIn anfangen. Kein Netzwerk, keine Reichweite, nur ein leeres Profil und deine Ambition. Wo würdest du starten? Genau darum geht es in dieser Episode. Was wirklich zählt, wenn du auf LinkedIn sichtbar werden willst und worauf du getrost verzichten kannst.
Gute, gute, gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und bei mir
Marina Zeierz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Marina. An einem sehr, sehr verregneten, herbstlichen Sommermorgen. Was ist da los? Ich habe Sommer bestellt. Was ist da los?
Ich habe auch Sommer bestellt, aber ich habe es bisher noch nicht bekommen. Aber so ist es im Leben. Manchmal bestellt man Sachen und dann kriegt man keine Margarita, sondern eine Pizza Hawaii.
Bist du ein Pizza Hawaii-Mensch? Das ist ja auch so eine Glaubensfrage.
Ich bin leider mit jemandem verheiratet, der Pizza Hawaii mag. Aber ich verstehe es nicht.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Ja. Ja. Es müssen andere Qualitäten gewesen sein.
Ich mag Pizza Hawaii auch sehr gerne tatsächlich.
Echt?
Ja, ich finde das ziemlich erfrischend. Ananas geht zu vielen Sachen geht das rein.
Oh, schön. Erfrischend bei Ananas, die aus der Dose kommt.
Ja.
Oh.
Gibt es eine schöne Süße?
Oh, ist das räudig.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bist du Team Ananas oder Team Classic? Schreib es gerne in die Kommentare. Bei Marina ist es ziemlich klar. Gut, wir wollten halt über zwei Dinge sprechen. Neben Pizza. Das zweite wird sein, wie wir auf LinkedIn starten würden, wenn unser Profil komplett gelöscht werden würde und wir von vorne anfangen. Darum geht's gleich. Vorher kleiner Einstieg nach der Pizza. Marina, die Jugendwörter des Jahres 2025 sind da. Über diese 10 können abgestimmt werden. Du kennst sie noch nicht?
Also, wir haben ja einen kleinen Generationenunterschied. Das heißt, ich kenne sie wahrscheinlich, du musstest sie jetzt googeln.
Wir wollten heute nicht über Humor reden. Okay, aber du kennst, ich meine, aber du weißt nicht, welche 10 es sind.
Nein, wahrscheinlich
nicht. Okay, gut. Also ich habe die Liste hier vor mir. Du sagst mir, sag mir ehrlich, nein, du sagst mir einfach, was sie heißen. Haha, da werden wir sehen, ob das so ist.
Oh, okay.
Also es sind ein paar super leichte dabei. Mhm. Kandidat Nummer 1. Checkst du.
Verstehst du.
Genau. Nummer 2. Das ist crazy.
Das ist crazy?
Das ist crazy.
Ja, das ist verrückt.
Ja, es ist mehr so ein Platzhalter für, aha, okay, cool, in Ordnung.
Mm. Also ist nicht kann es sein, dass die Jugendwörter oder die Jugend ein bisschen krass übertreibt bei manchen Sachen?
Weil crazy gar nicht so crazy ist in dem Fall.
Genau, ja. Es verliert ja dann so die Bedeutung.
Ja, die Bedeutung, ja.
Okay.
Ja, vielleicht. So, nächste auch super einfach. Und ich wundere mich, dass es dabei ist, Digger.
Ah, ja, Digger geht für alles.
Ja, ja.
Digger ist so, ja, so Kumpel, Bro, ja. So.
Also ich würde sagen, Digger, es war vielleicht nicht mehr auf meinem Schulhof gewesen, aber kurz danach. Also ich finde, Digger ist nicht neu.
Nee.
Es ist quasi ein Revival.
Aber es ist doch schön, dass manche Sachen sich durchziehen.
Ja.
Das ist quasi so unsere kulturelle, ja, unser Cultural Heritage, den wir an die nächste Generation weitergeben.
Es gibt ganz viele, gerade auch übrigens so fiese Dinge, die man auf dem Schulhof immer wieder hört.
Oh.
Und heute damals auch schon inne waren.
Zum Beispiel?
Ja, jetzt wo ich es gesagt habe, dachte ich mir, ein Beispiel wäre jetzt gut. Aber es ist, ich komme bestimmt gleich wieder drauf. Aber es gibt ganz viele Dinge, die ich auch schon gesagt habe, auch schon zu Grundschulzeiten, glaube ich, auf irgendwie wiedergekommen sind von meinen Kindern. So, der nächsten, mal gucken, ob du den weißt. Goonen.
Goonen?
Goonen.
Okay, das weiß ich nicht.
Wie die Goonies. Kennst du die Goonies noch?
Nein.
Ah, okay, die Goonies waren ein sensationeller Film von Steven Spielberg, meine ich sogar. Ich habe ja so eine kleine Bande von Jugendlichen und Kindern, die einen Schatz suchen, einen Piratenschatz suchen.
Mhm. Waren das nicht so komische Figürchen?
Nein, das waren Menschen.
Okay.
Meinst du die Gremlins?
Ja, irgendwie bei Goonies muss ich an sowas denken.
Evox?
Weiß ich nicht.
Evox war auch da raus. Okay, also Goonen ist aber leider was ganz anderes. Ein Schlagwort für Selbstbefriedigung.
Oh, Goonen.
Goonen.
Aber aus was leitet sich das ab?
Es hat wohl damit angefangen, es ging los mit dieser Dopaminsucht, die man dabei bekommt. Aber mittlerweile ist das so ein allgemeines Synonym.
Okay, Goonen. Interesting. Man muss auch nicht immer nach Wortstamm oder so fragen bei Jugendwörtern.
Ich glaube, ne? Das sollte nicht übertreiben, ja.
Okay.
Das nächste finde ich ziemlich cool. Das war, glaube ich, ein bisschen mein Favorit. Low-Key.
Low-Key?
Mhm.
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen für, lass mal langsam machen.
Genau. So ein bisschen unauffällig, unterschwellig, so schön low-key, so dezent könnte man sagen. Mhm. Hat nichts zu tun mit dem gleichnamigen Halbgott.
Mhm. So ein bisschen low-key aggressiv.
Ja, so low-key aggro. Okay, das nächste, Rede.
Ja, das ist so ein bisschen Rede, Bruder. Also sag mir, erzähl mir, was los ist.
Genau, sprich auf. Mhm. Lass hören.
Schön.
Ja, finde ich gut. Mit Nachdruck, der hat gerade komplett delivered.
Oh, schön.
Mal gucken, ob wir das auch hier. Das ist, glaube ich, das Motto für den Podcast. Rede.
Rede.
So, und das nächste habe ich von meinem Sohn, 11 Jahre alt, fast 12, schon echt super oft gehört. Schere.
Schere.
Schere. Das deutsche Wort Schere. Schnippschnapp.
Also, vielleicht so im Sinne von. Ich muss da an die Peaky Blinders denken. I cut you. Oder dass man irgendwas rausschneiden möchte, so im Sinne von halt die Klappe, oder?
Nee, nicht ganz. Also vielleicht kommt zum Rausschneiden, das finde ich nicht schlecht, die Idee. Es ist so ein bisschen, hey, my fault, mein Fehler, Entschuldigung.
Ach so.
Ich hab ein bisschen Mist gebaut.
Ah, also wirklich so, hey, lass uns das wieder rausschneiden, ja, genau. Sozusagen.
So für ein kleines Foul, so Entschuldigung.
Also wie im Podcast, lass uns das irgendwie rauscutten.
Oh, ja, ja.
Okay.
Ja, Schere.
Cool. Interesting.
Okay, wir haben noch drei.
Aha.
Das beim nächsten Mal, ich nicht genau, wie man es ausspricht, ist Sibau.
What?
Sibau. Ist eine Abkürzung.
Ist das ein Thai-Gericht oder?
Nee, ist eine Abkürzung für was Fieses.
Okay.
Sibau steht für Shut your bitch ass up.
Okay.
Was wir hier nicht in den Kommentarspalten unter diesem Podcast lesen wollen. Also eigentlich, es kommt daher aus dem Gaming-Bereich, gerade so im Kommentar.
Ich wollte gerade sagen, das würde man eher schreiben, also eher in die Tasten irgendwie klimpern als aussprechen.
Rede.
Okay.
Ja.
Ich finde, wir sollten Rede jetzt einfach viel öfter im Podcast nutzen.
Ja.
Oder? Um auch mit unseren jüngeren Hörern ein bisschen mehr
zu bonden.
Genau.
Oh Gott, das wird so. Ja, das wird dann sehr grinch, glaube ich. So, zwei haben wir noch. Mhm. Vorletztes, auch ziemlich straightforward, tot.
Okay, also wenn du sagst straightforward, dann steht das für irgendetwas, was halt nicht mehr in ist, was nicht mehr verwendet wird oder wie auch immer.
Ja, eine Situation, die uncool ist.
Okay.
Also hier, Party ist nichts los, alle gucken aufs Handy, ist tot.
Ah, also so das Geräusch dazu wären so Crickets.
Ja, schön, genau.
Okay.
So, dann das nächste, das finde ich wieder ganz schön. Tuff. T-U-F-F.
T-U-F-F.
Mhm. Oder Tuff.
Tuff.
Nee, aber es ist so tough. Laut meinem Sohn ist es tough, aber Tuff ist schöner. Tuff, 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 die Eisenbahn.
Also wenn ich jetzt das ohne diesen Kontext gehört hätte, wo ich nicht raten müsste, hätte ich gesagt, tough ist ja eigentlich, keine Ahnung, wenn jemand tough ist, wenn jemand, ja, hart im Leben ist. Aber das bedeutet wahrscheinlich was anderes.
Nicht ganz. Nicht ganz so stark.
Okay. Was heißt das?
Es ist ein Ersatz für krass oder cool.
Okay. Tough.
Ja. Tough passt immer, wenn es richtig ballert. So hier die Erklärung von NDR.de. Grüße gehen raus und danke, dass meine GZ-Gebühren hier sinnvoll eingesetzt worden sind.
Tough.
Tough.
Tough. Okay, okay.
So, liebes Publikum, jetzt seid ihr schon ein bisschen schlauer. Ich frage mich, was ist euer Favorit? Was wäre dein Favorit?
Ich wundere mich, dass mehrere Sachen nicht dabei sind. Zum Aber Beispiel? Vielleicht sind das Jugendwörter aus den letzten Jahren. Vielleicht bin ich da einfach nicht mehr up to date.
Welche Jugendwörter fehlen dir, Marina? Was hörst du denn bei dir, bei in deinem Umfeld, im Fitnessstudio, also bei deinen Freundinnen?
Beispielsweise Tee. Also Tee, so das, spill the tea.
Das hatten wir letztes Mal, oder? Spill the tea ist so Gerüchte.
Ja, genau, so erzähl. Also Rede, ja. Bruder.
Ja. Das ist Rede.
Ein bisschen ähnlich, aber mehr mit dem Hang zu, okay, erzähl mir, was Krasses passiert ist. Oder?
Ja, ist Tee nicht auch lästern?
Nicht unbedingt. Sondern, das ist dann die Frage, wie du den Tee aufgießt. Also ob du ins Lästern quasi abdriftest oder ob du einfach sachlich erzählst, was gelaufen ist.
Okay.
Nimmst du so den journalistischen Tee oder eher den?
Ja, okay, den polarisierenden. Okay.
Genau.
Mhm.
Okay.
Oh, Jugendwort des letzten Jahres war Aura.
Oh, genau das habe ich vermisst. Ja, aber okay. Dann ist es wohl schon alt.
Ja. kann man noch gerade dabei sein. Davor, vor Aura war es Goofy.
Das hat mich so gewundert. Goofy, also das, ja. Das ist etwas, was ich, keine Ahnung, bei unseren Eltern vermutet hätte.
Ist halt so tollpatschig. Also wie der Goofy halt auch, wie er halt ist. Davor war Smash. Mit jemandem etwas anfangen, das ging an mir vorbei.
Smash.
Habe ich nicht mitbekommen.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Okay, davor war es Grinch.
Das ist das Problem, weißt du, wenn man schon so lange verheiratet ist, dann... Oder das heißt das Problem, es ist ja sehr schön.
Ja.
Hallo, mein Mann, wenn du hier zuhörst. Smash, okay.
Ja. Smash, also habe ich nicht mitbekommen. Davor war es Grinch.
Okay.
Das ist, ja. Glaube ich, ziemlich... Hat das sich auch hat sich ist etabliert. Ja.
Ja.
Lost. Totally Lost. Mhm. War auch schon... Nichts Neues. Kommt Werbersprache bestimmt. Mhm. 2019 gab es kein Jugendwort. Davor 2018, das wiederum habe ich, höre ich immer noch rauf und runter, Ehrenmann oder Ehrenfrau.
Oh, schön. Vor allem in Frankfurt.
Ja.
Ich finde, vor allem in Frankfurt hörst du das sehr viel. Und das ist eine der Sachen, die ich an Frankfurt so schön finde.
Ja. Wenn du ein guter Mensch bist, wenn du dein Versprechen hältst, dann bist du ein Ehrenmann.
Mhm.
Davor war es E-Beams. E-Beams ist doch, ist das nicht schon uralt? Ist das nicht irgendwie ein Didi Hallervorden-Witz gewesen?
Ja, aber das wurde dann nochmal neu aufgewärmt.
Ja, manche Dinge sollten einfach, dürfen ja auch gerne sterben.
Genauso wie Schlagjeans. Oder Low-Waist-Jeans. Oh Gott.
Ah, also Schlagjeans finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Wenn sie gut geschnitten sind.
Oh, weiß ich nicht.
Aber ja, diese Low-Waist, die waren damals.
Digga, cool. Weiß ich nicht. Digga. Also das Schlimmste bei Frauen, das Schlimmste, was ich je getragen habe, war wirklich diese Low-Rise-Jeans. Also die so am Hüftknochen quasi, auf dem Hüftknochen saßen.
Lass mich raten.
So ätzend.
Dann ungefähr 5 cm baufrei und dann ein weißes, enger liegendes Top.
Natürlich.
Natürlich.
Ach. Also auch anatomisch einfach nicht schön. Da wird alles, oh nee.
Was für Hosen, was für Schuhe dazu?
Also ich habe definitiv keine Buffalos getragen, nicht diese komischen Plateau-Dinger. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, bei Schuhen war ich jetzt nicht so besonders kreativ oder ausgefallen. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern.
Hm.
Ich weiß nicht, das war dann nicht mehr so spannend.
Aber die Hosen.
Oh Gott, diese Hosen.
Ja, das Thema...
Und natürlich skinny, natürlich super skinny. Also so richtig eng anliegend. Wie so
die Mode oder dein Körper?
Beides. Furchtbar. Furchtbar.
Ja.
Oh.
Also die Hosen waren auch damals nicht meins.
Alles eingepresst.
Auch nicht zum Gucken.
Das ist wirklich... Das ist eigentlich wie ein modernes Korsett gewesen, nur weiter unten.
Oh.
Ja, wirklich. Furchtbar. Naja.
Also ich kann es insofern nachvollziehen, dass... Ich meine, wer mag schon enge Hosen? Also auch bei Männern finde ich das... Also auch ich fand das immer doof, wenn die Hose zu eng war. Und das sah halt auch bei mir überhaupt nicht schmeichelhaft aus. Auch selbst bei weiten Klamotten dann oben drüber
nicht. Es ist auch einfach nicht angenehm.
Nee. Bei Jungs waren dann eher die Baggies, die eher zu weit waren, dass sie so über den Po gerutscht sind.
Mhm.
Da habe ich mich gegen gewehrt. Also weite Hosen ja, Baggies auch, aber müsste immer über den Po bleiben.
Mochtest du nicht?
Nee.
Wenn man so die Unterhose sieht?
Ja, nee. Nicht meins. Wollte ich nicht sehen, wollte ich nicht tragen.
Was war denn deine größte Jugendsünde? Also kleidungstechnisch.
Wenn ich hier Teufel tun, dir das zu sagen.
Kleidungstechnisch.
Kleidungstechnisch. Wir hatten mal... Ich weiß nicht, ob das Sünde ist, aber es gab mal eine Zeit lang, da waren diese, das war zu den Baggy-Zeiten, da waren so Marken, so amerikanische Hip-Hop-Marken wie FUBU waren dann sehr, sehr populär. Ja. Sehr weite Klamotten, tendenziell dunkel, so ein riesiges Branding vorne drauf. Und ich war mit ein paar Freunden damals in Boston, hab einen ehemaligen Freund besucht, der weggezogen ist, leider nach Boston. Wir waren 3 Wochen da im Sommer, war eine richtig geile Zeit. Und wir sind halt, der Dollarkurs, also der Eurokurs stand super gut.
Mm.
War spottbillig alles da. Wir sind quasi mit leeren Koffer hin, mit vollen Koffer zurück und haben da ganz viele von diesen, wie wir dachten, Gangsterklamotten eingekauft. Aber dann bist du hier so ein White Guy, so ein White Dude mit amerikanischen Hip-Hop-Klamotten. Ob das dann wirklich gut aussah, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht.
Sandalen und Sonnenhut sieht auf Mallorca auch anders aus als hier in der Innenstadt, ne?
Das ist richtig. War schon ein bisschen Grinch.
Okay.
Ich glaube, war das meine größte Modesünde? Ich fand es damals eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Gott sei Dank gab es wenig Fotos. Es gab noch keine Handys.
Oh ja.
Keine mit Fotos, zumindest nicht mit guten Fotos. Deswegen gibt es davon weniger Beweise. Finde ich, glaube ich, gut.
Ja.
Okay. Haken dran?
Mhm.
Alrighty.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Sehr gerne.
Jetzt können wir uns mit unseren jüngeren Mitmenschen wieder unterhalten.
Das ist gut. Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
So, kommen wir zu unserem LinkedIn-Thema für heute. Nämlich Diese Frage kam übrigens von einem Zuhörer, fand ich sehr schön. Philipp Blanz, liebe Grüße gehen raus. Philipp Blanz hat gefragt, wenn man jetzt anfangen würde, oder in seinem Fall anfängt, womit sollte man dann starten? Was ist wichtiger, das Profil, eigener Content, Networking oder irgendwas anderes? Ja, das haben wir ein bisschen umgedreht, die Frage, was würden wir denn jetzt machen, wenn unser Profil gelöscht werden würde und wir wieder von vorne anfangen müssten mit dem ganzen Quatsch? Marina, Frage an dich. Womit würdest du starten?
Vielleicht erstmal eine andere Frage. Wie groß wäre deine Panik, wenn von jetzt auf gleich du dich bei LinkedIn einloggen würdest und dann wäre dein Profil weg, alle Follower weg, alle Content weg und so weiter?
Wäre schon doof.
Wäre schon blöd, ne?
Wäre schon richtig doof. Also früher war ich ja noch auf mehr Plattformen gleichmäßiger unterwegs und mittlerweile ist es schon sehr, sehr zugespitzt auf LinkedIn. Mhm. Also bis ich die alle wieder angebaggert habe, rübergeholt habe, würde schon sehr, sehr lange dauern. Mhm. Gerade eben, weil es ja auch das... ja, das Business-Netzwerk ist und ich auf anderen Plattformen mich mit anderen Menschen vernetzt habe, aber nicht mit Kunden, potenziellen Kunden, Partnern und so weiter.
Ja. Crazy, oder?
Ja.
Wenn man eigentlich gar nicht so richtig drüber nachdenken.
Mache ich manchmal. Und ja, ja, du bist halt LinkedIn ausgeliefert. Also muss man klar sagen. Aber wenn jetzt, das gab es bei anderen Plattformen ja auch schon mal, wenn sich da was ändert im Algorithmus, wenn sich da Features ändern, du bist nur, it's just rented property. Das ja. gehört dir nicht. Sondern du bist davon abhängig in dem Moment.
Ja. Deswegen da eigentlich auch schon die erste Erkenntnis, bitte mach dich nicht zu sehr abhängig. Natürlich, wir nutzen das alle und wenn es weg wäre, wäre richtig doof. Aber denk, gerade wenn du nicht angestellt bist, auch nochmal über eine Webseite nach. Unbedingt. Denke über andere, also generell, wenn man dich googeln würde, wenn man jetzt in Perplexity oder so nach Experten suchen würde, wo könnte man dich sonst noch finden? Ist es ein Buch? Ist es ein Podcast? Sind das andere Social-Media-Kanäle? Also, und auch für, ganz ehrlich, auch für Angestellte sage ich mittlerweile, es lohnt sich, da mittlerweile zumindest eine kleine Präsenz irgendwo aufzubauen. Es gibt ja mittlerweile so schöne Angebote, wo man beispielsweise so eine kurze About-Me-Page erstellt, wo man ja, einfach so ein paar Highlights aus der eigenen Karriere highlighten kann oder wo man so eine Art Online-CV hat als ersten Anlaufpunkt für interessierte Führungskräfte, Recruiter. Das ist schon nicht verkehrt, da nicht so komplett blank zu sein.
Macht man das aber noch? Das war so ein klassischer Bewerbungstipp eigentlich vor langer Zeit.
Es gibt mittlerweile andere Seiten. Es gibt mittlerweile Lovable AI, glaube ich.
Okay.
Gibt es. Noch ein paar andere Sachen. Also gibt es, aber das wird halt im deutschsprachigen Raum nicht so oft genutzt. Mm. Aber genau das ist für mich ein Zeichen, es zu nutzen. Weil du dann halt viel leichter dich abheben kannst von anderen.
Abheben sicherlich, genau. Aber ich würde halt schon sagen, wenn du jetzt anfängst, dann wäre ein LinkedIn-Profil schon nicht verkehrt. Ich habe gerade überlegt, einige Kontakte habe ich noch auf meinem Xing-Profil, glaube ich. Mm, ja. Die sind schon ein bisschen veraltet. Aber also ein Profil anlegen, ich glaube, da sind wir uns dann einig, wäre dann schon der erste vernünftige Schritt.
Ja.
Neben der, wenn man dann möchte, noch eigenen Landingpage, eigene Webseite.
Unbedingt. Und beim LinkedIn-Profil ist aber auch wichtig zu sagen, wenn du jetzt nicht gerade Verkäufer bist, ist es nicht wichtig, da von vorne bis hinten eine perfekte Landingpage aufzurichten, sondern ich sehe das immer wieder, dass Menschen da so lange schrauben an dem perfekten Profil und das als Ausrede nutzen, dann nicht mit Content oder mit Community Management zu starten. Das ist Quatsch. Wir haben ja oft Menschen bei uns in der Beratung, gerade auch auf C-Level, die kommen zu uns und die machen schon einiges an Content und sind da gut unterwegs, haben, keine Ahnung, Zehntausende von Followern und dann gucke ich auf deren Profil und denke mir, oh, Respekt. Also das ist nicht, ja, das ist nicht das Wichtigste, um zu starten. Natürlich solltest du im Profil einige Stationen, einige Sachen hinterlegt haben und das sollte auch sauber und professionell aussehen. Aber das heißt nicht, dass du jetzt an allen Sachen rumschrauben musst oder dass du zum Beispiel dir lange überlegen musst, oh, welche 10 Kenntnisse füge ich denn jetzt in mein Profil hinzu? Ja? Also nein, das ist einfach nicht wichtig.
Aber manche Dinge sind schon wichtig und sollten von vornherein zumindest gut genug sein.
Welche denn?
Profilbild, Slogan, Infotext und je nachdem, wo du bist, entweder aktuelle Berufserfahrung oder Ausbildung. Mhm. Wenn du Student bist, schreib was dazu. Was hast du studiert, warum? Wo stehst du da gerade? Was ist dein Schwerpunkt? Wenn du schon aktiv im Berufsleben bist, diese aktuelle Station ausbauen, da schreiben, was macht das Unternehmen und was machst du vor allen Dingen. Plus, wenn du das hast, dann, waren das alles? Habe ich Slogan, habe ich gesagt? Nein, genau. Dann gilt dein Profil ja auch als vollständig gegenüber LinkedIn und dann kann auch dein Content viel weiter fliegen. Ansonsten feste mit Handbremse. Wenn dein Profil nicht vollständig ist, dann wirst du nicht die Reichweite bekommen, die du bekommen könntest. Und was noch vielleicht wichtiger ist, dein Profilbild und dein Slogan sieht ja jeder bei jeder Kontaktaufnahme, auch in den Suchergebnissen. Also Stichwort erster Eindruck. Da solltest du schon dafür sorgen, dass der gut ist. Nicht perfekt, das kann kommen, aber gut genug.
Und dass der überhaupt was drin ist. Ja, absolut. Bin ich bei dir. Ja. Also gerade, wenn man kein Profilbild hat oder wenn man aus Versehen, das habe ich auch schon öfter gesehen, die Einstellung so vorgenommen hat, dass nur Kontakte ersten Grades dein Profilbild sehen und alle außerhalb, also zweiter, dritter Kontaktgrad, können dein Profilbild nicht sehen, dann werden sie sich wahrscheinlich auch nicht mit dir vernetzen.
Ja, ist auch ganz weird. Also mittlerweile tatsächlich, wenn du dich vorher, gerade auch vor einem Meeting, recherchierst, mit wem spreche ich, mit wem komme ich zusammen, und dann hast du da vier Leute, die du quasi schon gut kennst und einen, wo du denkst, ach, du bist das. Das ist einfach nur awkward. Also sehr guter Tipp. Die Einstellung bitte überprüfen, dass jeder dein Profilbild sehen kann.
Unbedingt.
Und dass dein Profil öffentlich sichtbar ist.
Ja.
Genau. Dazu im Detail gibt es noch eine andere Folge mit dem Ben Olszewski, die wir gemacht haben. Verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Da erfährst du nochmal alle Details zu deinem LinkedIn-Profil. Gut. Jetzt haben wir ein LinkedIn-Profil, das ist gut genug. Das können wir noch weiter ausbauen. Aber jetzt ist die Frage, mache ich jetzt, und das habe ich auch in Workshops häufiger die Frage, mache ich zuerst Content oder vernetze ich mich erst? Weil je mehr Follower ich habe, je mehr Kontakte ich habe, desto mehr Menschen können meinen Content sehen.
Vernetzen.
Du sagst vernetzen?
Absolut. Ich habe es einfach so oft schon erlebt, dass die Menschen sich abmühen mit Content. Wenn du noch keine mindestens 500 Kontakte oder eher 1000 hast, wird es einfach schwer, da wirklich durchzudringen. Außer diese 500 Kontakte sind wirklich schon treue Fans und liken irgendwie alles, was du postest. Und du bist vielleicht sogar in einem Engagement-Pod in einem kleinen, also quasi, ich weiß nicht, Engagement-Pod
nennen. Jetzt wird es ja ganz schön fancy hier.
Mit 4, 5 Leuten, die dir wohlgesonnen sind, wo ihr euch vielleicht auch gegenseitig ein bisschen unterstützt. Aber ansonsten ist das einfach echt ein Pain. Also das ist nicht so einfach. Dementsprechend würde ich mich wirklich erstmal darum kümmern, zu vernetzen. Und zwar nicht einfach nur über Kommentare, sondern wirklich vernetzen. Das sind so viele Menschen dabei, die du einfach noch nicht in deinem Netzwerk hast, die du aber kennst. Und da gilt es zum Beispiel auch, deine E-Mail-Liste mal zu connecten und zu schauen, okay, wer ist alles da? Vielleicht noch aus dem Studium, vielleicht aus alten Stationen beim Arbeitgeber und so weiter. Ja, sonst mühst du dich ab mit Content und es macht einfach keinen Spaß.
Das finde ich eine gute Linie. 500 Kontakte. Da mal schnell hinzukommen. Und das müsste ja mit dem operativen Netzwerk ganz gut funktionieren. Wie du sagst, bestehende Kollegen, vorherige Kollegen, Partner, Dienstleister, Leute, die ich regelmäßig treffe. Dann müsste ich, wenn ich nicht gerade angefangen habe, im Job schnell auf 500 kommen.
Ja.
Und Freunde. Schulfreunde, Alumni noch. Ja, dann müssten wir bei 500 kommen.
Und Mama.
Ist deine Mama auf LinkedIn?
Meine Mama ist auf LinkedIn, aber sehr undercover.
Okay.
Sie ist nur auf LinkedIn, um meine Beiträge zu lesen.
Oh.
Ist das nicht süß?
Das ist süß.
Ja.
Aber liked sie auch?
Manchmal. Nur wenn sie gut findet.
So, kleine Schnitzeljagd jetzt für alle Hörerinnen und Hörer. Ratet mal unter den Liken bei Marinas Beiträgen, wer könnte ihre Mutter sein? Nee, mein Vater ist auf Xing mal gewesen, aber LinkedIn war... Ich glaube, LinkedIn hat er gar nicht.
Den Quatsch hat er dann nicht mehr mitgemacht.
Nee. Er ist in Rente gegangen, keinen Bock mehr gehabt.
Ist auch ein absoluter Boss-Move.
Habe ich nicht mehr nötig, den Quatsch. Wo war ich jetzt? Ach ja, 500 Follower, 500 Kontakte, genau. Und dann würde ich schon sagen, und dann das Parallelfahren. Dann vernetzen und gleichzeitig auch schon ersten Content veröffentlichen. Wir sagen, man schafft alle 2 Wochen ein gutes Content-Piece zu machen. Ist ja schon in Ordnung. Und dann jeden Tag vielleicht mit 5 Leuten vernetzen.
Ja. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man, also wenn wir jetzt nochmal neu anfangen würden, dann würden wir ja schon die Gepflogenheiten der Plattform kennen. Wir würden wissen, welche Art von Content vielleicht gerade auch groß gespielt wird, welche Formen und Stilblüten es so gibt. Also wir haben einfach einen sehr guten Überblick. Ja. Wenn ich jetzt neu anfange und noch gar kein Gefühl für die Plattform habe, dann lesen. Lesen, lesen, lesen. Sehr viel Content konsumieren, um erstmal zu verstehen, wie funktioniert diese Plattform, was kommt gut an scheinbar, was kommt nicht gut an. Wer sind die Experten in meinem Bereich, die auf LinkedIn aktiv sind, worüber posten die? Und natürlich, und das kam jetzt zu kurz, wir sind dann schon schnell in Content gesprungen, erstmal eine vernünftige Positionierung. Also,
guter Punkt.
Was sind die 2 bis 3 Kernthemen, über die ich sprechen möchte? Was sind meine Kernbotschaften? Und wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde ich das von vornherein machen, weil ich bin ohne Plan gestartet auf LinkedIn. Ich habe hier ein bisschen gepostet, da ein bisschen gepostet. Und ich hätte die ganze Reise, also um Gottes Willen, alles gut, ja? Aber ich hätte viel früher, viel schneller Wirkung auf der Plattform erzielen können, im Sinne von erreichte Mitglieder, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht hätte und vor allem auch gesagt hätte, okay, worüber posten andere? Mhm. Und wie kann ich mich auch abheben? Was sind so Noten, die ich vielleicht einbringen kann, Perspektiven, die andere nicht haben?
Ich glaube, der Unterschied ist Intention, Absicht, mit welchem Ziel man es macht.
Ja.
Weil, wie du sagst, ich habe auch angefangen und dann war ich halt, ja, ich war halt auf LinkedIn. Hab mein Profil ein bisschen gehabt und hier und da mal was gepostet. Ich war auf dem Event hier und habe jetzt den neuen Job. Aber die richtige Absicht zu haben, dass ich weiß, mit wem will ich mich vernetzen, über was will ich sprechen, das kam erst später.
Ja, beziehungsweise das allererste ist erstmal, was ist mein Ziel damit?
Ja.
Mache ich LinkedIn nur zur Belustigung, dann reicht es auch einfach nur, ein stiller Mitleser zu sein, ja, und so ein bisschen zu gucken und vielleicht ab und zu liken. Oder habe ich bestimmte Business-Ziele, die ich damit erreichen möchte?
Ja. Absolut, den können sich auch noch ändern, aber allein mit diesem Ziel und dem festen, der festen Intention, dieses Ziel erreichen zu wollen, aktiv zu sein, macht einen enormen Unterschied.
Ja.
Weil dann bin ich bei dir. Ich habe eben ganz fleißig genickt, als du gesagt hast, auch, wer sind andere Menschen in meiner Branche. Was ich mir vermutlich mit zuerst anschauen würde, nach der Positionierung, ist, wer sind denn die Wasserlöcher? Wer sind denn die Experten, denen andere folgen? Wessen Beiträge?
Ich glaube, Wasserloch musst du ein bisschen erklären.
Ja, genau. Also Wasserlöcher sind die Menschen und die Content-Pieces, wo sich deine Zielgruppe drumherum scharrt, wie mein Wasserloch. Das heißt, ähnlich wie eben Wasserloch in der Savanne, wo die Tiere zusammenkommen, ist das ein Ort wie eine Business-Party in der Business-Party, könnte man sagen, wo man die Leute kennenlernen kann, wo man sich mit ihnen vernetzen kann, wo man sie findet. Auch schon die Menschen, die aktiv sind auf LinkedIn vor allen Dingen. Das heißt, ich würde mir anschauen, wer in meiner Branche für mein Thema ist so ein Experte, der A, angesehen ist und B, regelmäßig Content veröffentlicht. Und da schauen, wer liked, wer kommentiert. Und das wären die Menschen, mit denen ich mich vernetzen würde. Entweder auch, indem ich einigermaßen kluge Kommentare selber schreibe oder indem ich auf die Kommentare verweise und sage, hey Marina, ich habe deinen Beitrag gesehen und deinen Kommentar gesehen und deinen Beitrag von XY. Fand ich total pfiffig. Würde gerne folgen, würde gerne mehr von dir lesen. Und dass ich so mein Netzwerk noch genauer und mit mehr Absicht, mehr Intention aufbauen würde.
Ja. Was würdest du noch machen?
Bitte?
Was würdest du noch machen? Also, oder als nächstes machen?
Als nächstes, je nach Absicht, mal angenommen, ich wäre jetzt im Vertrieb oder will irgendwas verkaufen, würde ich damit starten, ich mache Content und zwar beantworte ich die Fragen meiner Kunden. Das ist mein Content. Ich nehme immer eine Frage. Das ist auch gleichzeitig meine Headline und es kann sogar meine Grafik sein. Einfach farbige Fläche, Zitate draufknallen und dann mein Beitrag ist dann die Antwort auf diese Frage. Bei dir?
Ich würde noch ein bisschen mehr in die Kommentare investieren. Mhm. Also vielleicht Content, ach, keine Ahnung. Content einmal die Woche maximal.
Ja.
Und vor allem auch immer wieder trotzdem schauen, du wirst am Anfang keine Traumreichweite haben, aber du wirst vielleicht mal auf einen Beitrag 20 Likes haben statt 2. Mhm. Und diese Sachen dir quasi in die Wiedervorlage im Mappe legen und sagen, okay, wenn ich mehr Reichweite habe, greife ich diese Posts nochmal auf. Also die sind auch nicht verloren. Nur wenn man denkt, oh, okay, jetzt hatte ich aber noch nicht so viel Reichweite, aber das habe ich ja schon mal gepostet. Doesn't matter. Immer wieder aufgreifen.
Im Gegenteil, ganz kurz, sorry, ich unterbreche, aber im Gegenteil. Ich finde immer dieses, oh, da habe ich nicht viel Reichweite bekommen, das werde ich wieder löschen. Wenn du nicht viel Reichweite bekommen hast, ist es nicht peinlich, weil da haben es nicht viele Leute gesehen. Also es ist umso mehr noch ein Grund, wenn du daran glaubst, dass das Thema und Botschaft wichtig sind, dass du nochmal aufgreifst.
Vielleicht mit einer anderen Headline, mit einem anderen Bild. Definitiv. Und ansonsten wirklich kommentieren. Und wie stehst du dazu? Die meisten Menschen suchen sich eben diese Wasserlöcher im Sinne von, okay, wer sind hier die absoluten Thoughtleader? Und ja, das kann ich verstehen, aber diese großen Thoughtleader, die kriegen halt 200, 300 Kommentare. Natürlich beantworten sie deinen Kommentar dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, viel wichtiger ist es, sich eher auch mit Menschen zu vernetzen, die vielleicht nur ein, zwei Schritte weiter sind und nicht 10. Um da eben wirklich diese Reziprozität zu schaffen und wirklich in den Austausch zu kommen mit Menschen, die sich vielleicht noch freuen, wenn sie mal 10 Kommentare bekommen und nicht 200.
Bin ich bei dir. Und wenn ich von Wasserlöchern spreche, dann meine ich auch nicht, dass ich mich mit dem Originalautor unbedingt vernetze. Das ist optional, aber vor allen Dingen die Menschen, die das auch liken und kommentieren. Weil da weiß ich, die sind in diesem Themengebiet oder die sind auf LinkedIn aktiv. Mhm. Ansonsten hätten sie nicht geliked und nicht kommentiert.
Ja.
Um mich mit den Menschen zu vernetzen. Das andere ist quasi nur der Anlass. Das ist wie der Speaker auf der Bühne bei einer Business-Konferenz. Gehst du zum Speaker, machst ein Selfie, stellst eine Frage, vielleicht. Hast du davon was? Ja, mal kurz ein bisschen Fame und Dopamin, das war es aber schon. Das eigentliche Networking findet ja nach dem Vortrag statt. An den kleinen Tischen, wo du sagst, hey, wie fandest du denn den Beitrag von XY? War cool, oder? Mhm. Das ist ja das, wo ich eigentlich hin möchte.
Ja.
Wie stehst du zu diesem einladenden Button, wo Vernetzen draufsteht? Ich habe gerade auch die Vorschläge auf LinkedIn. Aber wenn ich auf den Profilen bin, da werden mir andere Menschen vorgeschlagen, die ein ähnliches Profil haben. Und da kann ich mich mit den Leuten vernetzen, indem ich einfach auf Vernetzen klicke.
Ja, also ohne vorher auf deren Profil gewesen zu sein.
Ohne gar nichts, genau. Keine Vorgeschichte, kein Kontext, kein gar nichts. Ich sehe nur das Bild, den Slogan, die Position vielleicht.
Also ich würde den Button nur nutzen, wenn ich die Person schon kenne. Und weiß, ja, natürlich nimmt er oder sie meine Anfrage an, weil wir waren gestern erst Kaffee trinken. Ansonsten würde ich schon immer nochmal auf das Profil der Person gehen und mich kurz umschauen. Und wenn ich die Person so gar nicht kenne, ich meine, das ist ja das Verrückte, ne? Manche Menschen, die nehmen gerade dann Vernetzungsanfragen nicht an, wenn da noch ein Text dabei steht, weil das bedeutet ja noch einen weiteren Schritt und Arbeit und Selektieren. Manche Menschen nehmen eher Vernetzungsanfragen an, wenn einfach Slogan und Bild vernünftig ist. So, das heißt, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Von daher, ja, ich schicke schon durchaus manchmal auch einfach Vernetzungsanfragen raus. Ich habe mir das Profil immer angeschaut. Ich weiß, dass es passt. Das sind dann aber Menschen, wo man sagt, da, natürlich. Ne? Also das sind dann ganz oft zum Beispiel Kommunikationsexperten innerhalb von Unternehmen. Also Kommunikationschefs oder wie auch immer.
Jetzt in deinem Fall.
Genau, in meinem Fall. Weil da ist ein starker fachlicher Connector. Die betreuen im Zweifel die CEO-Accounts im Unternehmen und so nehmen dann meine Anfrage häufig auch an, weil, naja, kriegen halt dann noch mehr Wissen. Ist nicht verkehrt, ne?
Oder ist das so, aber schön. Aber, okay. Aber jetzt spannender Fall. Du bist ja trotzdem Dienstleisterin. Du bist ja ein Service an. Da könnte man auch auf die Idee kommen, okay, die will mir was verkaufen. Dann gehe ich jetzt auf Annehmen und dann kommt gleich der Sales Pitch. Warum sagst du, okay, die erwarten von dir Wissen, die können von dir was lernen?
Es kommt drauf an, wenn sie auf mein Profil gehen und sehen, okay, da ist ein Newsletter, CEO Branding Insights. Sie veröffentlicht super viel Content. Sie hat auch eine gewisse Followerschaft aufgebaut. Das ist ja schon Social Proof. Das ist halt das Fiese, auch wieder bei größeren Accounts. Die werden halt auch leichter direkt mal angenommen, weil die einfach so schon diesen Social Proof haben.
Man fühlt sich ja so ein bisschen, ach, der ist schon erfolgreich und der will jetzt auch was von mir haben. Cool. Aber wenn du am Anfang stehst,
ja,
hast du das ja nicht, diesen Vorteil von Social Proof.
Richtig. Und das ist das Gemeine auf LinkedIn. Man wächst halt leider nicht so schnell am Anfang.
Am Anfang, ja.
Sondern das ist dann wirklich, man wächst schneller später. Das ist das Fiese. Das ist das Fiese.
Das ist schön, man wächst schneller später. Wie viele Follower hast du eigentlich gerade? Knapp über 19.000, glaube ich, oder? Nur Recherche hier machen. 19.361 Stand heute. Kriegen wir einen Dankespost für 20.000? Weil Marina hat sich immer dagegen gewehrt. Ich bin meistens derjenige, der ihr sagt, hey, herzlichen Glückwunsch zu 18.000, zu 19.000. Und dann jada, jada, egal. Und das habe ich nie einen Post ich gemacht für so einen Meilenstein. Ne?
Werde ich auch nicht machen. Nee. Also, ich verstehe die Logik dahinter. Die Leute wollen sagen, vielen Dank, dass es jetzt mittlerweile so viele von euch hier sind und dass ihr mir folgt. Ich drücke meine Dankbarkeit eher durch aktives Community-Management aus. Also, dass wenn jemand zum Beispiel in den Kommentaren Fragen stellt, dann versuche ich das auch immer zu beantworten. Oder wenn jemand eine private Message schreibt und da vielleicht mal eine Frage stellt, die ich schnell beantworten kann, dann, das ist so meine Art, Danke zu sagen. Schön. Und natürlich das permanente Schreiben von Content. Also, schön. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Das ist schon, sehr vieles davon ist auch einfach ein Geber- und Servicegedanke, weil die meisten unserer Kunden kommen nicht über LinkedIn auf uns oder über unsere LinkedIn-Posts, sondern die kommen wegen Weiterempfehlung. Weil sie uns vielleicht irgendwo auf der Bühne gesehen haben, weil sie ein Buch von uns gelesen haben. Ne? Also das macht den Großteil aus. Das heißt, LinkedIn ist in erster Linie gar nicht so sehr, oh, ich muss jetzt LinkedIn machen, um mehr Kunden zu kriegen, sondern ich möchte das Wissen teilen. Ich möchte, dass mehr Menschen souverän auf LinkedIn unterwegs sind, dass sie in die Sichtbarkeit gehen, dass sie Mut zur Sichtbarkeit entwickeln, weil das so ein geiles Werkzeug ist. Das heißt, ja, meine Dankbarkeit drücke ich durch Content aus und durch Community Management. Das heißt, da nochmal so ein, ich weiß es nicht, ich finde auch einfach dieses, oh, jetzt sind das so viele. Das ist immer, es fühlt sich so komisch an. Das ist so, als ob ich eher prahlen würde. Guck mal, ich habe jetzt 20.000 Follower. Und du so?
Du nicht.
Ich, ach, keine Ahnung, ich kriege da immer einen ganz komischen Vibe.
Ehrenfrau, Marina, Ehrenfrau.
Wo waren wir? Ja. Also tatsächlich, das ist die große Frage, wie schafft man es, diese...
Beim langsamen Wachsen, beim schnellen späteren, schnelleren Wachsen als am Anfang.
Wie schafft man es, genau. Und das ist halt wirklich die Sache, am Anfang muss man sehr viel selber machen. Also selber auf die Leute zugehen.
Später kannst du den Ghostwriter leisten.
Nein. Ja, auch, aber nein. Dass du selber halt öfter auf die Leute zugehst und du brauchst gerade am Anfang eine gute Strategie. Also, ja. Und vor allem Disziplin, dass du sagst, so, ich habe, keine Ahnung, 100 Vernetzungsanfragen pro Woche und die reize ich aus. Das heißt, ich gehe da wirklich hin und gucke in mein Netzwerk rein, wer könnte da sein, wen habe ich noch nicht hinzugefügt, den ich schon kenne. Ich nutze die Suchfilter auf LinkedIn. Wer sind relevante Personen in meinem Netzwerk, wo es sich lohnen würde, sich zu vernetzen? All das. Also.
Ja. Es ist halt auch die Frage, was ist dein Ziel? Was ist deine Intention? Wie so oft im Leben? Und wenn du wirklich Gas geben willst, ja, dann hole ich mir auch Premium, um das eben auszureizen, dass ich sagen kann, okay, ich will jetzt alle meine möglichen Kontakte, gerade im operativen Netzwerk, super schnell aufbauen, damit ich über die 500, vielleicht sogar über die 1000 komme. Pam, pam. Da will ich mir anschauen, wer war auf meinem Profil, um mich proaktiv mit diesen Menschen vernetzen und austauschen. Wir reden da oft von diesen Handhebermomenten. Das sind Indizien, Signale dafür, dass sich jemand für deinen Content interessiert. Es kann ein Like sein, kann ein Kommentar sein, Profilbesuch, ein neuer Follower. Und auf diese Menschen würde ich immer auch aktiv zugehen, um nicht nur die Quantität zu erhöhen, auch die Qualität. Und dann fragen, hey, danke für deinen Profilbesuch, wie kann ich dir helfen? Danke für deinen Follow, was führt dich zu mir?
Sehr wichtig.
Dadurch wirst du ja auch schlauer, du weißt mehr, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wenn das die Leute sind, die du erreichen möchtest, ganz wichtig. Mhm. Und dann, wie du sagst, einfach eine Routine aufbauen, an die du dich hältst, eine Mischung aus Community Management, Vernetzen und Beiträge erstellen. Und was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, extrem wertvoll, mit welcher Grundeinstellung, mit welcher Annahme, Erwartungshaltung gehst du auf LinkedIn? Ist es, wie du sagst, dass du hier einen Service bietest, dass du dein Wissen teilst? Bist du jemand, der Wissen teilt? Oder sagst du, ja, ich will schnell wachsen und ich will Kunden gewinnen, so schnell wie es geht? Eine ganz andere Absicht.
Ja, und was auch helfen kann, wir sehen hier auf LinkedIn ganz viel dieser persönlichen Posts. So, hey, früher habe ich das gedacht, heute das. Und da bin ich ja mittlerweile auch ein Fan von. Ich finde das schön, auch eine gewisse Persönlichkeit zu zeigen, neben dem Fachcontent. Am Anfang, wo dich aber noch keiner kennt, weiß ich nicht, ob das wirklich so hilfreich ist, direkt mit der Persönlichkeit ins Haus zu fallen. Bei Why Should People Care? Sie kennen dich noch nicht. Vielleicht ist es am Anfang ratsamer, wirklich mit ganz viel edukativem Content um die Ecke zu kommen, mit geilen Infografiken. Vielleicht bist du auch derjenige, der mal so das ganze Wissen, was von verschiedenen Experten in deiner Branche geteilt wird, einfach mal konsolidierst und sagt, so, hier sind die 5 Top-Tipps von 30 Experten, ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Also, dass du dich, das ist dann halt die Frage, wie kannst du dich anders positionieren als alle anderen in deiner Branche? Und was auf LinkedIn nach wie vor extrem vernachlässigt wird, ist share-worthy und speicher-worthy Content. Ne? Also wirklich coole Infografiken, die einfach sein können, aber die bestimmtes Wissen auf den Punkt bringen, die Wissen konsolidieren, die vielleicht die neuesten Studien aufgreifen. Das kann total cool sein. Das ist auch ein super Tipp für zum Beispiel Studenten, die sagen, naja, aber ich habe doch noch keine Fachexpertise. Das ist okay, aber du liest wahrscheinlich unfassbar viel. Du liest wahrscheinlich als Student viel, viel mehr als die ganzen Fachexperten da draußen. Das heißt, du kannst dieses Wissen, was du sowieso dir aneignest, irgendwie auf eine schöne Art und Weise darstellen. Also solche Aspekte, du musst nicht immer nur alles quasi selber wissen, du kannst auch konsolidieren.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wobei dieses safe-worthy, share-worthy Content ist natürlich auch meistens derjenige, der am meisten Aufwand verursacht.
Leider, ja.
Infografiken, Slider und so weiter. Das lässt sich mal eben nicht aus dem Ärmel schütteln, wie eine Geschichte über dein erstes Praktikum zum Beispiel.
Und da kann aber Canva ins Spiel kommen. Da gibt es so unfassbar coole Funktionen. Du kannst mit Carousel Builder kannst du beispielsweise so ein Karussell bauen innerhalb von Sekunden. Mit Hilfe von KI und dann kannst du es eben noch anpassen mit persönlichen, mit eigenen Fotos, mit Texte nochmal anpassen, aber dann hast du schon mal so einen Schwung von Sachen, die da einfach drin sind. Also, und da gibt es ganz viele Beispiele. Das heißt, wenn du dich da einmal beschäftigst mit Canva, das kann so, so viel Arbeit abnehmen.
Wie stehst du 2 Sachen zu dem, was du gerade noch gesagt hast? Nummer 1, das finde ich sehr schön, working out loud. Wenn du, oder build in public, wenn du als Student in deinem Fachgebiet unterwegs bist, dass du die Leute auf deine Reise mitnimmst, dass du sagst, ich habe jetzt das gelernt, ich habe das gelesen, ich habe das gehört, ich war auf dem Event. Wirklich einfach wie ein bisschen Journaling, ein öffentliches Journal, könnte man sagen. Das wäre eine gute Alternative. Und Nummer 2, wie stehst du zu Copycats? Du hast einen Beitrag von einem Meinungsführer, von jemandem, der richtig fit ist, richtig toll ist, vielleicht auf Englisch, und den abschreiben, sich davon inspirieren lassen?
Oh, es gibt einen riesen Unterschied zwischen abschreiben und sich inspirieren lassen. Inspirieren lassen heißt, ich finde die Idee cool. Also beispielsweise das Format, was würde ich heute anders machen, wenn ich jetzt nochmal neu auf LinkedIn starten würde. So, das ist Inspiration. Und dann fülle ich das mit meiner eigenen Erfahrung.
Du nimmst das Thema und dazu deinen eigenen Beitrag.
Richtig. Mhm. Copy wäre zu sagen, oh cool, da ist ein Beitrag. Und genau diesen Beitrag nehme ich 1:1 und tausche hier vielleicht ein paar kleine Beispiele aus. Also hier geht es nicht um Ferdinand Müller, sondern es geht um Anneliese. So, das finde ich, also geht nicht.
Ja.
Und ich verstehe es auch nicht. Also wenn du irgendwas Cooles gefunden hast, was du mit deinem Netzwerk teilen möchtest, dann gib doch der anderen Person die Bühne. Dann sag doch einfach, hey, ich habe hier was unfassbar Cooles gefunden. Originalautor ist XYZ und dann vertagst du den Originalautor. Da fällt dir kein Zacken aus der Krone. Ganz im Gegenteil, der Originalautor freut sich und du bist derjenige, der halt dieses Wissen auch deinem Netzwerk irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Das ist doch super. Win-win.
Ja. Meiner Erfahrung nach, auch selbst wenn du jemanden abschreibst, mehr oder weniger, wirklich schreibst, dann du willst trotzdem deinen eigenen Senf dazu geben, deine eigene Meinung, weil es eben doch nicht 1:1 für dich passt. Also dann bist du trotzdem schneller beim Inspirieren, selbst wenn du sagst, so, ich will dieses Thema und diese Perspektive, finde ich beides cool, aber dann wird es trotzdem mehr zu deinem Beitrag. Und dann, wie du sagst, gleich mal gerne markieren, auch eine Möglichkeit, das eigene Netzwerk nochmal aufzubauen. Und es ist einfach nur ehrlich.
Ja, und vor allem, also wenn das aufliegt, und mir ist es schon 1-2 Mal passiert, dass ich wirklich Beiträge gefunden habe von...
Es haben Leute meine Beiträge schon kopiert.
Ja, krass. Ja. Also, das ist es halt, ne? Man merkt es dann irgendwann vielleicht doch, durch Zufall, oder man wird darauf aufmerksam gemacht.
Genau. Grüße gehen raus an Ben. Ben Olszewski.
Und dann denkt man sich so, uff, okay, also... Das ist halt sofort so ein absoluter ja, zerstört eine Reputation sehr, sehr schnell. Und du weißt nie, wer vielleicht den Beitrag des Originalautors schon gesehen hat.
Ja.
Auf einmal sind es 5 Menschen in deinem Netzwerk.
Und dann unter deinem Beitrag als Kommentar, wohl, habe ich auch schon gesehen, neulich bei Marina Zayats, das käme halt nicht cool.
Ja.
Das käme halt gar nicht gut.
Also ich finde, das ist viel zu... Es ist einfach unnötig.
Ja. Aber so wie ich drüber nachdenke, mal angenommen, du fängst jetzt neu auf LinkedIn an und du willst einfach Gas geben, du willst viel Content erstellen, du willst viel Follower haben. Also klassische Social-Media-Geschichte und danach gucken, was man damit macht. Aber erstmal viel. Also mittlerweile hast du durch das Canva angesprochen, das durch super viele Möglichkeiten dafür. Du kannst dein Content komplett durch KI generieren lassen. Du kannst deine Bilder komplett durch KI generieren lassen. Mittlerweile fast nicht mehr erkennbar, auch von dir selber. Also du kannst dir ja mit überschaubaren Mitteln echt eine reine Content-Maschine basteln, um Gas zu geben. Theoretisch könntest du sogar auch das Networking auch extern machen, entweder mit einem Agent oder mit einem Tool wie Phantom Buster. Auch das wiederum gefährlich für dein LinkedIn-Profil, weil du gesperrt werden könntest. Aber gerade am Anfang, um mal so ordentlich Gas zu geben, auf die ersten 1.000, 2.000 zu kommen,
geht schon relativ schnell, wenn man es drauf anlegt. Dann haben wir jetzt vor kurzem ein kleines Experiment gemacht mit KI-Agenten. Mhm. Auch ganz spannend, was da alles möglich sein wird. Aktuell noch relativ langsam. Aber
ungefähr so langsam wie ich im richtigen Leben. Also ganz spannend, das haben wir gemacht. Vielleicht können wir es kurz erklären. ChatGPT hat ja vor kurzem auch die KI-Agenten ausgerollt. Du kannst damit im Browser innerhalb von ChatGPT öffnen lassen. Du kannst dich da in LinkedIn einloggen und dann kannst du dem Agenten sagen, was er für dich machen soll. Und dann macht er das wirklich, also du kannst ihm dabei zugucken, wie ein Mensch, der dann hier klickt und da klickt und dann das macht.
Dieser komische Kommentar, den Thomas unter einem meiner letzten Beiträge hinterlassen hat mit super, war von einem KI-Agenten.
Es war nicht super, es war spannend.
Ah, natürlich.
Und ich fand deinen Beitrag auch spannend.
Cool.
Halt nicht viel mehr.
Du hättest aber niemals einen Kommentar dagelassen, nur mit spannend.
Nein. Aber für einen Test hat es gut funktioniert.
Ja.
Also da könnte man schon in kurzer Zeit jetzt wirklich Gas geben. Es ist halt die Frage, möchte man das? Wie auch hier, die Absicht, die Erwartungshaltung, was willst du machen? Mhm. Und da muss ich sagen, das ist oftmals auch, was den Unterschied macht in der Erwartungshaltung. Willst du etwas, hast du ein festes Ziel, so und so viele 1.000 Follower, so und so viele Reichweite für deine Beiträge oder machst du es einfach so ein bisschen nebenbei? Das ist ein riesen Unterschied.
Warum würdest du LinkedIn nur nebenbei machen? Was heißt nur nebenbei?
Naja, wenn ich im Vertrieb bin und das Geschäft läuft und so weiter, ich mache so meinen Vertriebsjob, ich gehe auf Messen, ich besuche meine Kunden, ich mache meine Calls, meine Webinare vielleicht, dann ist halt, mache ich LinkedIn noch so nebenbei. Und ergänzend, als ein Werkzeug zu meinem eigentlichen Job. Aber dann ist es eben nicht auf meiner Agenda ganz oben. Im Gegenteil, ist das, was noch hinten runterfällt, wenn ich andere Prioritäten habe. Und das ist einfach ein bisschen schade.
Ich würde gerne ein starkes Plädoyer geben, gegen LinkedIn nebenbei machen.
Her damit, Marina. Her mit deinem Plädoyer.
Ich mag nicht diese Grauschattierung. Also entweder ich mache LinkedIn richtig oder ich mache es nicht. Und richtig heißt nicht, dass ich LinkedIn total priorisiere und da Stunden verbringe. Aber richtig heißt für mich, dass jedes Mal, wenn ich mich einlogge, ich weiß, warum ich mich einlogge. Also, dass ich mich nicht einlogge, ach, ich scroll jetzt mal ein bisschen, ja, oh, 15 Minuten vorbei, na gut, dann hole ich mir jetzt ein Käffchen. Nein. Also bitte, wenn du LinkedIn öffnest, dann doch mit einem Plan. Dann zum Beispiel, weil du sagst so, ich bin auf LinkedIn, um zum Beispiel Marktrecherche zu machen.
Ja.
Das heißt, ich habe meine wichtigsten Thoughtleader, Kontakte, wie auch immer, abonniert. Ich gucke an, was die heute gepostet haben. Und wenn diese 15 Mitteilungen, wenn ich da mal kurz rüber geflogen bin und vielleicht 3 spannende Beiträge gelesen habe, dann habe ich wieder was Neues gelernt zu meiner Branche und dann logge ich mich wieder aus. Und dann ist okay.
Setting Intention.
So, das kann ja auch irgendwie intentional LinkedIn sein.
Ja.
Oder aber ich logge mich ein, weil ich einmal die Woche gesagt habe, ich möchte was posten. Und dann schaue ich später natürlich nochmal, wer hat kommentiert. Und ich kommentiere zurück, ich mache aktives Community Management und dann gehe ich wieder raus. Aber dieses, ich bummel mal ein bisschen auf LinkedIn rum, oh, sorry, aber das ist so eine Zeitverschwendung.
Ja. Da bin ich bei dir. Habe ich das nicht sogar von dir als Produktivitätshack, wann immer dein Po deinen Stuhl berührt, also deinen Bürostuhl berührt, solltest du eine Absicht haben?
Ja.
Mach dir vorher schon Gedanken, was du jetzt tun willst. In den nächsten, sagen wir mal 20 Minuten, eine Pomodori.
Eine Pomodori? Ein Tomätchen.
Genau. Also eine, also eine Pomodori, für alle, die es nicht kennen, ist so ein Produktivitäts-Booster-Tool-Idee, wo du sagst, aber das konzentriert an etwas für 20 Minuten. Da machst du 5 Minuten Pause, das machst du 2-3 Mal, da machst du 15 Minuten Pause. Aber halt, dass du konzentriert an eine Sache arbeitest.
Ist auch süß, dass man es Tool nennt. Im Endeffekt stellst du dir halt einen Wecker für 20 Minuten.
Aber wenn der Wecker in Form einer Tomate hat, ist es wieder voll süß.
Ja, kannst auch eine Eieruhr nehmen.
Ja, das stimmt. Ah, nee, das habe ich probiert, das tickt dann immer so unangenehm.
Tick-tack, schneller, Thomas.
Ja, das macht mich dann wieder ein bisschen kirre. Also ich habe tatsächlich einen ganz normalen Timer.
Okay.
Ja, also woher war das mit dem Setting Intention?
Ich glaube, das ist ehrlicherweise jeder Guru predigt das rauf und runter.
Okay.
Macht aber auch wirklich Sinn. Ich habe das, glaube ich, sehr stark von Brandon Bouchard.
Ja.
High Performance Habits.
Ja, das wird es gewesen sein. Also wenn du dir eine Sache mitnimmst aus dieser Folge, dann gerne das, dein Favorit für das Jugendwort des Jahres. und set intention. Setz dir ein Ziel. Wenn du was machst, mach es richtig. Auch LinkedIn.
Ja.
Okay. Die wichtigsten Sachen erwähnt?
Ja.
Gut.
Ich glaube, das wäre so der Schlachtplan, wenn wir nochmal starten würden.
Auf das es nicht dazu kommen möge.
Hoffentlich nicht.
Ja. Solltest du Bedarf haben, dein LinkedIn-Profil neu aufzubauen oder zu verbessern, dann komm gerne auf uns zu. Mehr Informationen findest du auf schaffensgeist.com und natürlich auf LinkedIn, Marina Zeitz und Thomas Herzberger. Die Links dazu sind in den Shownotes. Was kannst du noch tun? Wenn dir dieser Podcast sehr, sehr gut gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da, würde uns freuen. Wenn du jemanden kennst, der an auch Tipps bräuchte, wie er sein LinkedIn verbessern kann, dann empfehle ihm diese Episode gerne weiter, schick sie ihm gleich weiter. Und ja, lass uns gerne auch ein Abo da, damit du keine der kommenden Episoden mehr verpasst, denn wir werden noch viel, viel mitteilen darüber, wie du erfolgreicher, souveräner und mit ein bisschen mehr Spaß auf LinkedIn unterwegs bist. In diesem Sinne, alles Gute, ciao, ciao.
Adieu.